Also aus meiner Perspektive ist der Perspektivenwechsel eine Voraussetzung dafür, Lösungen zu finden. Wenn ich nur in meiner Sichtweise bleibe, eskalieren Konflikte viel schneller.
Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge im Podcast Perspektive Pflegekinderhilfe, dem Podcast der Qualitätsoffensive NRW. Das große Projekt, was gefördert wird vom Ministerium in Nordrhein-Westfalen und von den beiden Landesjugendämtern LWL und LVR beauftragt wurde. Wir haben die Gelegenheit, im Rahmen dieses Podcasts mit unterschiedlichen Menschen zu sprechen und uns dem Thema der Pflegekinderhilfe aus unterschiedlichen Sichtweisen anzunähern. Dafür habe ich heute spannende Gäste eingeladen, die sich gleich selbst vorstellen werden. Und zwar haben wir heute eine Fachkräfteperspektive, die wir Ihnen zugänglich machen wollen. Das ist so entstanden, dass wir vor einiger Zeit im Mai einen Fachtag gemacht haben in Köln unter der Überschrift Alles eine Frage der Perspektive. Und zu diesem Anlass sind ja über 100 Fachkräfte aus Nordrhein-Westfalen gekommen, um aus unterschiedlichen Sichtweisen auf die Pflegekinderhilfe zu schauen. Die Sichtweisen, die wir angeboten haben, waren die Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen, von Pflegeeltern und von Eltern. Und in die Perspektiven eingetaucht sind die Fachkräfte, die an dem Tag da waren. Und dann wurde daraus in unterschiedlichen Workshops überlegt, welche Konsequenzen wollen wir daraus eigentlich für die Fachpraxis ableiten. Aus unserer Sicht war das ein sehr erfolgreicher Tag, weil es gelungen ist, neue und vielleicht auch ungewöhnliche Impulse zu geben. Einige Teilnehmende waren auch irritiert, andere waren begeistert und einige waren auch beides. So, und das waren die Resonanzen, die wir bekommen haben. Heute haben wir drei von den Fachberaterinnen eingeladen, die an der Tagung teilgenommen haben. Und damit möchte ich ganz herzlich willkommen heißen den Thomas Holleck, die Annika Sobeck und den Christoph Alipas. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und heute mit uns ins Gespräch kommt. Wir haben uns auf das Podcast-Du geeinigt, deshalb, wir kennen uns auch noch nicht lange, aber wir duzen uns und hoffen, dass wir das durchhalten in der Folge. Wenn nicht, dann sehen Sie uns das nach. Das ist einfach noch ein bisschen neu auch in dieser Konstellation. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass ihr hier seid und wir mit euch sprechen können. Ihr drei seid in Köln in unterschiedliche Rollen geschlüpft und werdet uns heute über eure Erfahrungen berichten, uns ein bisschen informieren, wie das eigentlich gewesen ist. Und ich würde gerne fragen, wer von euch möchte denn anfangen, sich kurz vorzustellen und vielleicht auch zu erzählen, von welchem Träger er oder sie hier ist?
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin Annika Sobeck. Ich komme vom Träger Diakonie Michaelshofen aus Köln. Wir sind ein sehr großer sozialer Träger im Rheinland und unsere Jugendhilfe hat über 300 stationäre Plätze. Wir bieten ambulante Hilfen an, auch besondere Angebote, wie zum Beispiel Angebote für Eltern mit kognitiven Einschränkungen. Und wir haben einen Bereich Pflegekinderwesen für Kinder mit besonderen Bedarfen, das heißt Erziehungsstellen, die wir als Träger beratend begleiten. Und das ist eine ganz kleine Sparte bei uns, klein und fein. Und das ist ein sehr schöner Bereich, weil wir da immer sehr individuelle Lösungen finden können mit unseren Familien gemeinsam und mit den Kindern gemeinsam.
Okay, danke Annika. Wie viele Pflegeverhältnisse habt ihr da in dem Zusammenhang?
Im Moment begleiten wir 14 Kinder nur.
Okay, ja, alles klar. Danke. Wer von euch will weitermachen?
Mein Name ist Christoph Alipas. Ich bin von der TIP Kinder- und Jugendhilfe. Das ist ein privater Jugendhilfeträger mit dem Hauptsitz in Ibbenbüren und Teams, Regionalteams in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Rhein-Ruhr-Gebiet. Ich bin die Teamleitung im Rhein-Ruhr-Gebiet. Wir haben ein Präsenzbüro, ein Regionalbüro in Essen und haben auch Erziehungsstellen, die wir beraten, die wir begleiten und coachen. Und das sind alles Erziehungsstellen auch für Kinder mit einem besonderen Bedarf. Das heißt, nach 33.2 Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB 8.
Okay, ja, danke auch dir. Wie viele Kinder habt ihr und Jugendliche, die ihr betreut?
Ich kann es gerade aus dem Kopf nicht genau sagen. Ich müsste so zwischen 25 und 30 sein.
Okay,
ja. Im Rhein-Ruhr-Gebiet, ne? Also überregional kann ich es nicht sagen, dann sind es einige mehr.
Ja.
Also wie gesagt, sind 4 Teams aktuell und da kommen schon, sind einige Erziehungsstellen, die wir da begleiten.
Okay. Danke dir, Christoph.
Gerne.
Thomas Holleck, du hast den weitesten Weg heute gehabt. Magst du dich auch gerade vorstellen?
Ja, hallo, erstmal Thomas Holleck. Wie gesagt, ich komme aus dem Tecklenburger Land. Unsere Einrichtung heißt LWL Jugendheim Tecklenburg und wie der Name schon sagt, wir sind in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Das Jugendheim Tecklenburg ist da eine von drei Jugendhilfeeinrichtungen des LWL und wir agieren hauptsächlich eben im Tecklenburger, Osnabrücker Land bis hin nach Münster, Warendorf, das ist so unser Einzugsgebiet. Ich bin da Mitglied in einem Pflegekinderhilfeteam von, zurzeit sind wir glaube ich acht Fachberaterinnen und sind roundabout 100 Pflegeverhältnisse, ich glaube in 85 Familien, die wir begleiten und beraten.
Okay, Thomas, und ihr macht 33.1 und 33.2, wenn ich das richtig verstanden habe im Vorgespräch, ne?
Ja, genau, 33.1 und 33.2, wobei auf 2 der Schwerpunkt liegt und da dann auch auf den WPF-Bereich, also Westfälische Pflegefamilien. Nicht alle Jugendämter machen in diesem Bereich mit. Das Jugendamt Warendorf zum Beispiel hat sein eigenes Modell. Auch das Jugendamt Steinfurt, also unser Hauptbeleger sozusagen, hatte jahrelang sein eigenes Modell, ist jetzt aber auch seit ein paar Jahren im WPF-Bereich angekommen, sag ich mal.
Okay, ja, danke euch für die Vorstellung. Ich würde gerne so mit euch einsteigen, dass ich einmal nachfragen will, mit welchen so allgemeinen Erinnerungen seid ihr denn eigentlich hier jetzt mit Blick auf diesen Fachtag in Köln? Also ist da irgendwas gewesen, was euch in Erinnerung geblieben ist, was euch vielleicht auch im Nachgang noch beschäftigt hat? Das wäre für uns ganz spannend, erstmal zu wissen.
Also erstmal war es ja kein typischer Fachtag und die Erinnerung ist auf jeden Fall, da es ja um einen Perspektivwechsel ging, beziehungsweise man sich jeder oder jede Kollegin, Kollege sich in eine bestimmte Rolle begab, war es erstmal etwas ungewöhnlich. Ne? Also es war jetzt kein Fachtag, wie man das so kennt, wo eben Referenten ihren Vortrag halten und man da mitschreibt, für sich was mitnimmt, sich freut über einen guten fachlichen Input. Und da war mal was schon so, dass man selbst gefragt war, sich auch darauf einlassen zu können. Ne?
Ja. Ja, ein Mitmachtag sozusagen. Mir war am Anfang nicht klar, auf wen ich da alles treffe. Also wer, ich hatte gedacht, dass es jetzt hier die WPF-Runde ist sozusagen, zusammen mit denen aus dem Landschaftsverband Rheinland. Aber es waren ja auch erstaunlich viele aus den Jugendämtern anwesend und das fand ich eben halt im Rahmen von Perspektivwechsel auch nochmal sehr interessant, deren Perspektiven und deren Sicht darauf mitzubekommen. Also es war schon viel Perspektive. Ja.
Ich fand es auch sehr schön, was du gerade eingangs gesagt hast. Du sagtest, es waren einige irritiert und begeistert und da habe ich mich dann direkt wiedergefunden. Also ich war irritiert, aber auch begeistert.
Also was mich so am nachhaltigsten begleitet hat, ist so eine emotionale Angefasstheit, würde ich das jetzt mal nennen. Das habe ich natürlich sonst nicht so. Wenn ich mich mit fachlichen Inhalten beschäftige, bin ich nicht automatisch emotional berührt. Und dieser Perspektivenwechsel hat mich da an einer anderen Stelle getroffen, als das sonst vielleicht der Fall gewesen wäre.
Könnt ihr euch ja vorstellen, das war natürlich sozusagen didaktisch und dramaturgisch von dem Tag genau so gedacht, ne? Das hatten wir uns so überlegt, dass das irgendwie gut ist, mal so einen anderen Zugang auch den Fachkräften zu ermöglichen. Und was wir so mitgekriegt haben, war ja, also einige konnten das richtig gut und andere wollten das aber irgendwie auch nicht so richtig und waren aber jetzt auf einem Fachtag gelandet, wo es gar nicht anders ging, haben sich dann vielleicht auch so ein bisschen überreden lassen dazu. Und auch diejenigen, hatte ich den Eindruck, sind aber irgendwie nochmal an neue, interessante Themen gekommen. Und das hat für uns erstmal so in der Auswertung zum Ergebnis gebracht, dass wir dachten, es war gut, dass wir das mal so gemacht haben. Und diese Art des Fachtags, der in Köln jetzt gelaufen ist, der wird im Oktober auch in Münster so nochmal stattfinden, weil wir gesagt haben, wollen das gerne in beiden Regionen in Nordrhein-Westfalen auch so anbieten. Und auch da ist mittlerweile, glaube ich, ausgebucht. Also sind genug Fachkräfte da, mit denen man das wieder machen kann. Da sind wir natürlich gespannt, ob sich das so wiederholen lässt, wie ihr das auch in Köln erlebt habt.
Ich habe das auch Kollegen empfohlen, die da in der Region arbeiten. Die hatten sogar nachgefragt, ob das empfehlenswert ist, da hinzugehen. Und habe ich absolut bejaht.
Ja, schön. Das ist doch wunderbar. Genau, Thomas, was du eben angesprochen hast, vielleicht da noch einen Satz zu. Das ist ja, finde ich, wirklich auch eine Besonderheit dieser Qualitätsoffensive, dass es ein Projekt ist, was sich an alle Fachkräfte der Pflegekinderhilfe in Nordrhein-Westfalen richtet und man sozusagen diese Trennung zwischen kommst du vom öffentlichen Träger, kommst du vom freien Träger, in welche Arbeitsgruppe gehörst du denn jetzt rein, dass wir die damit ein Stück weit auch aufheben und dass wirklich auch ganz viel Diskussion und Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen der freien und der öffentlichen Träger stattfinden muss. Und das auch aus unserer fachlichen Überzeugung ein ganz wichtiger Schritt ist, um die Pflegekinderhilfe weiterzuentwickeln, bis hin dazu, dass man eigentlich sagen muss, es reicht nicht mal aus, wenn das nur die Pflegekinderdienste und die Pflegekinderhilfe sind, sondern eigentlich brauchen wir mehr und mehr auch Zugang zu den allgemeinen Sozialdiensten, die ja mindestens bei der Eingangsphase in ein Pflegeverhältnis oder auch beim Ausscheiden aus einem Pflegeverhältnis oft noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wir da eben auch nochmal gucken müssen, haben wir eigentlich ein ähnliches Hilfeverständnis? Sprechen wir die gleiche Sprache? Wie müssen wir eigentlich uns gut informieren über diese unterschiedlichen Bedingungen, unter denen wir vielleicht auch arbeiten? Vielleicht kurze Rückfrage an der Stelle. Vielleicht hat jemand einen Impuls dazu. Leuchtet euch das ein? Findet ihr das auch ähnlich wichtig?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Austausch sehr, sehr wichtig ist. Wir sind als Trägermitglied in der Trägerkonferenz Erziehungsstellen im Rheinland. Es ist ein größerer Trägerverbund von über 20 Trägern, die sich qualitativ zusammenschließen und auch eine Fachberatung beim Landesjugendamt, eine eigene haben. Und die hat ein Projekt initiiert, wo sich auch öffentliche und freie Träger intensiv über Qualität ausgetauscht haben oder immer noch austauschen. Und das war sehr, sehr vielschichtig, da auch nochmal wirklich so diese ganzen einzelnen Ecken auszuleuchten und sehr gehaltvoll. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil häufig, wenn sich Pflegeverhältnisse anbahnen, dann hat das ja doch eine gewisse Dynamik und das schafft man nicht, alles zu berücksichtigen. Und wenn es da im Hintergrund sozusagen so einen standardmäßigen Austausch gibt, der regelmäßig stattfindet, dann ist das unheimlich hilfreich, um in Krisensituationen dann auch miteinander gut aufgestellt zu sein.
Ja, also das war tatsächlich so, dass auf dem Fachtag ich mit einer Position, die ich da äußerte, dann auch angeeckt bin bei einer Dame aus dem Jugendamt, die diese Perspektive so erstmal nicht teilen konnte. Und dann gab es darüber auch einen kleinen Disput zwischen uns. Und das war, glaube ich, für beide Seiten bereichernd, weil natürlich musste ich dann auch einsehen, die stecken natürlich auch in ganz anderen Verantwortungszusammenhängen als ich als Fachberater.
Thomas, jetzt musst du uns mitnehmen. Was war der Disput? Was war das Problem? Das ist ja zu spannend jetzt.
Oh, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Also ich hatte irgendwie die Rolle des Jugendamtes in Hilfeplangesprächen kritisch angemerkt, dass die mir da oft zu fragend, zu fordernd auftreten. Das ist angesichts der häufigen Mitarbeiterwechsel immer wieder eine Herausforderung für die Pflegefamilien und insbesondere für die Kinder, ist jetzt jedes Jahr einmal da auf dem heißen Stuhl zu sitzen und so. Und also bis hin zu der These, in die ich mich versteigert habe, man kann ja auch mal ein Hilfeplangespräch ohne Jugendamt machen.
Ja.
Und das war dann doch, wurde recht kritisch dann auch gesehen. Okay. Ja.
Aber es ist doch super, dass es da einen kleinen Disput gab, weil das ist ja das wahre Leben. Also ich meine, es ist auch beispielhaft dafür, wie es manchmal läuft, ne? Dass man da auch unterschiedlicher Meinung sein darf und das auch äußern darf und dann muss man eben sich auch ein Stück wieder zusammenfinden, weil man eben auch aufeinander angewiesen ist. Mhm. Ne? Und vor allem die Kinder und Jugendlichen letztendlich diejenigen sind, die da ein Ergebnis brauchen.
Ja, durchaus. Und parallel läuft im Hintergrund natürlich, die Träger sind in Abhängigkeit von den Jugendämtern, denn das sind unsere Kunden sozusagen. Mhm. Da kann man dann auch nicht immer irgendwo allzu forsch auftreten. Vielleicht als kleiner Fachberater noch, aber spätestens wenn es die Leitungsebenen anbelangt, dann wird es auch haarig.
Okay, gut, dann haben wir einen kleinen ersten Eindruck von Köln. Was war eigentlich in Köln los? Und da würde ich jetzt gerne mit euch noch ein bisschen tiefer einsteigen, denn ihr seid ja dann in eine Rolle geschlüpft, die sozusagen nicht die Fachkräfteperspektive beinhaltet, sondern eine andere. Und da würde ich euch nochmal bitten, erzählt doch nochmal einmal reihum, in welche Rolle seid ihr eigentlich geschlüpft? Und vielleicht, Thomas, können wir mit dir einmal anfangen, dass du uns das einmal beschreibst.
Ja, man soll es der Stimme nicht anhören. Ich war eine 23-jährige Mutter, war auch erstmal herausfordernd für mich, mich in diese Rolle so ein bisschen hineinzufühlen. Diese Mutter hat ihr vierjähriges Kind in Pflege gegeben, weil sie selber gemerkt hat, dass sie überfordert ist. Ihre Ausbildung wollte sie noch machen oder ich glaube ein Studium, ich weiß nicht mehr genau. Und ihr war aber sehr, sehr wichtig, dass das Pflegekind, also dass ihr Kind hinterher aus der Pflegefamilie wieder raus zu ihr kommt und dass sie während dieser Zeit sehr engen Kontakt zum Kind und auch zu den Pflegeeltern hat. Und das wurde letzten Endes auch so umgesetzt, so hieß es zumindest in der Rollenbeschreibung. Also sie war viel in der Pflegefamilie auch, bei denen zu Hause und das Kind auch bei ihr mit Übernachtung und so. Also das, ja, und dann war natürlich auf der anderen Schulter saß der kleine Fachberater, der immer ins Ohr träufelte, gibt's ja gar nicht, wo soll es denn sowas geben? Ja, sehr ungewöhnlich, kann man das überhaupt dann auch so umsetzen? Ja, das war dann eben dieses Hin und Her der beiden Engelchen und Teufelchen auf den Schultern.
Okay, verstehe. Und kannst du uns beschreiben, ob es irgendwas gab jetzt aus der Rolle heraus, wo du gemerkt hast, das hat dich vielleicht auch in einer besonderen Weise berührt damals oder wo du gesagt hast, das ist jetzt doch irgendwie auch ein Aha-Moment, wo man merkt, okay, das habe ich mir so irgendwie noch gar nicht vorgestellt, dass das so sein kann.
Also es hat nochmal vertieft dieses Gefühl, dieser unbändige Wunsch, das Kind wieder haben zu wollen. Ich bin der festen Überzeugung, das ist für Eltern ist das ja die größte Katastrophe schlechthin, wenn ihnen das Kind weggenommen wird oder sie das Kind oder sie zu der Einsicht kommen, sie können es nicht und sie geben es weg, geben es in Pflege oder wo auch immer. Damit geht ja nicht nur, sag ich mal, eine Beziehung verloren oder verändert sich, sondern eine ganze Lebensperspektive, ein ganzer Lebensentwurf. Ich will Familie, ich möchte Familie leben. Und das wird zerstört. Und das ist ja, das wurde da nochmal sehr deutlich, dass es für diese junge Frau, das war einfach noch nicht so weit, dass sie das akzeptieren konnte oder wollte. Der Fachberater auf der anderen Schulter hat gedacht, na, ob das auch noch so passieren wird, dass sie das Kind wieder bekommt. Vielleicht will das Kind dann ja auch nicht mehr nach 3, 4, 5 Jahren und sagt plötzlich eben nicht mehr Mama, sondern Jennifer oder, ja, das ist dann super schwer zu verdauen.
Vielen Dank für den Einblick. Also ich glaube, dass das genau die große Chance ist, die du gerade beschreibst, dass man wirklich emotional in was reinfühlt und etwas spürt, was man sonst ja aus einer ganz anderen Perspektive her gar nicht herstellen kann, sondern wenn man sich, da muss man sich ja richtig reinversetzen, so wie du das gerade beschrieben hast. Und damit würde ich gerne einmal weitergehen. Annika, willst du mal aus deiner Sicht beschreiben, was war bei dir da los bei dem Rollenwechsel?
Genau, ich hatte die Gelegenheit, mich in die Rolle von Pflegeeltern reinzuversetzen. Meine Rollenbeschreibung hat beinhaltet, dass ich mit jemandem gemeinsam, also als Paar, dass wir Pflegeeltern sind, ein Kind aufgenommen haben und noch zwei eigene Kinder haben. Und dass es da Schwierigkeiten gibt, weil unsere eigenen Kinder im Prinzip sehr belastet sind durch die Themen, die das Pflegeverhältnis mit sich bringt. Und auch gerade der Kontakt zu den leiblichen Eltern des Pflegekindes, dass das immer wieder Unruhe reingebracht hat. Und dass das Pflegeverhältnis schon kurz vor dem Abbruch stand und wir, glaube ich, über diese brenzlige Situation als Pflegeeltern auch ein großes Kontrollbedürfnis entwickelt haben, gerade was den Kontakt zu den leiblichen Eltern angeht. Und die Fachberatung, die uns begleitet, da sehr am Jonglieren ist, die Interessen der Beteiligten auszubalancieren. Genau. Und ich habe da sehr stark diesen Druck gemerkt, der da vorherrscht, ne? Und dieses, ja, so eine Mischung aus Verletzlichkeit und Misstrauen, was sich da so eingeschlichen hat durch diese schwierige Situation, die ja unmittelbar in meinem Lebensumfeld stattfindet, direkt bei mir zu Hause am Küchentisch.
Okay, und das ist ja jetzt, wenn man sich das Beispiel so vor Augen führt, nichts Ungewöhnliches für die Pflegekinderhilfe, sondern eher ein Thema, was ihr sicherlich aus eurer Fachpraxis auch heraus kennt, so, ne, dass sowas sich entwickeln kann, so entstehen kann. Gab es für dich irgendwie sowas wie so ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, ach guck mal, wenn ich, also da, dann muss ich noch mal ein bisschen nachgehen oder noch mal ein bisschen genauer nachspüren?
Also ich glaube, was, wenn wir als Träger oder Fachberatungen auf die Familien treffen, sind wir ja mit unseren fachlichen Standards unterwegs und auch mit einem Blick vor allem auf das Pflegekind und auf den Hilfeverlauf und natürlich auch in dem Wunsch, Pflegeeltern zu stärken und dabei zu unterstützen, diese Aufgabe gut ausfüllen zu können. Und gleichzeitig, ja, ist es immer wieder so ein Pendeln zwischen, wir haben einen professionellen Anspruch, den erwarten wir auch von unseren Pflegeeltern, weil das sind ja Erziehungsstellen, und gleichzeitig sind das Menschen, die in ihrer Familie Hilfe zur Erziehung leisten und in ihrem privaten Umfeld. Und dass das nicht immer nur professionell gesehen wird, ist ja klar, und das ist uns auch klar, aber sich da so reinfühlen, das braucht ja einen Moment auch Zeit, ne? Also das fand ich so schön an dieser Fachtagung, diese Stunden Zeit zu haben, sich da wirklich reinzufühlen. Und da ist bei mir einfach nochmal was ganz anderes angekommen. So, okay. Ne? Und wenn ich sonst im Gespräch mit den Pflegeeltern bin, dann höre ich denen natürlich auch zu und versuche sie zu verstehen. Genau, aber es kommt nicht so weit, dass ich da natürlich so emotional so weit eintauche.
Okay, ja, vielen Dank. Christoph, dann, wenn wir richtig zugehört haben, bleiben jetzt die Perspektive von jungen Menschen übrig. Und deshalb bin ich natürlich gespannt zu hören, wie war das bei dir?
Ja, ich war ein 17-jähriger junger Mann und 3 Monate vor meiner Volljährigkeit, vor meinem 18. Geburtstag, lebe in einer Pflegefamilie. Meine leibliche Mutter ist schon seit 10 Jahren, ist vor 10 Jahren verstorben. Ich habe regelmäßigen Kontakt zu meinem leiblichen Vater, lebe aber in dieser Pflegefamilie, fühle mich da auch sehr wohl und komme vor allem gut klar mit dem Familienberater, also der da eben für mich zuständig ist. Und das HPG steht an, das Hilfeplangespräch, in dem ja auch die Perspektive geschaut werden soll, wie sieht's denn aus übers 18. Lebensjahr hinaus. Also sprich, es geht so langsam in die Verselbstständigung, das sind ja die Aufgaben, die dann anstehen. Da wurde mir dann gesagt, oder wird mir gesagt, als 17-Jähriger, du bist ja zwar sehr selbstständig, aber das solltest du vielleicht im Hilfeplangespräch nicht so deutlich formulieren, weil das dafür sorgen könnte, dass bestimmte Leistungen eben nicht erbracht werden. Also ich musste mich als 17-jähriger Jugendlicher, muss ich mir gefallen lassen, mich unselbstständiger darzustellen, als ich bin. Und das ist natürlich tricky, weil ich natürlich stolz bin auf das, was ich kann und was ich schon erreicht habe, und dass ich mich vor allem einlassen konnte auf Menschen, die mich aufgenommen haben. Und ich fand das auch spannend, diese Familienberatung, also mit dem kam ich ja gut klar, mit dem Familienberater. Und das hat mich dann doch schon hoch irritiert. Also in diese Rolle habe ich mich begeben und habe das auch gespürt, also diesen Ärger, und weil das natürlich an den Stolz geht, an das Erreichte, an die eigene Fähigkeit und das eigene Standing. Und da fragt man sich natürlich, was ist das denn für ein defizitärer Blick, ne? Dass man da mit 17 steht und sagt, wow, ne, ich habe hier die Schule, kriege ich ganz gut hin, ich habe schon eine Idee, was ich beruflich machen möchte. Ne? Das ist ja alles beispielhaft, aber so ein Jugendlicher, um den ging es ja, und das habe ich auch schon in der Praxis erlebt. Und dann muss ich da sitzen im offiziellen Hilfeplangespräch und so tun, als könnte ich bestimmte Dinge nicht, und komme mir total blöd vor. Ne? Und das ist natürlich sehr ärgerlich, und das möchte man eigentlich nicht. Und das ist vor allem deswegen schade, weil ich selbst auch in meiner Rolle gespürt habe, wie soll ich denn das ernst nehmen? Also wie soll ich denn dann so ein Angebot oder so ein Gespräch ernst nehmen, wenn ich nicht der sein kann, der ich eigentlich bin und der ich sein möchte und der ich noch werden möchte? Dann kann man sich das auch sparen. Also das ist aber in der Praxis durchaus, das kommt vor. Also das habe ich selbst schon erlebt, dass man sich zumindest im ersten Schritt wünscht, dass die Jugendliche, dass der Jugendliche nicht zu deutlich sagt, was er schon alles kann. Und im zweiten Schritt sollte man sich auch formulieren. Das ist ja oft so, dass die 17-Jährigen dann auch rechtzeitig einen Antrag stellen auf Hilfe für junge Volljährige und so weiter. Und das macht eine Menge aus, ne? Und ist auch nicht nachvollziehbar. Also als System vielleicht, also als Verwaltung, als Behörde, ist das, mag das eine gängige Praxis sein, und das möchte ich auch gar nicht allen unterstellen, aber das kommt vor, das haben wir sicherlich alle schon erlebt, die Kolleginnen und Kollegen, und das ist ein Defizitblick, das darf eigentlich nicht sein, ne? Weil man ja das Vertrauen auch nicht verspielen sollte. Und es ist doch toll, ne? Man muss doch trumpfen können. Man darf doch auch mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen rumstrunzen mit dem, was man erreicht hat. Und das ist doch wertschätzend, ne? Wenn man da eben dem anderen so begegnet, also dem Kind, dem Jugendlichen, und das auch nochmal wirklich extra betont, ne? Und das dann nicht Schluss ist, weil das ist das normale Leben. Wenn ich jetzt ein leibliches Kind habe und das Kind ist 17 und 18, dann mache ich mir auch Sorgen und weiß ja auch, es muss noch nicht alles können, ne? Oder er oder sie muss noch nicht alles können und da ist noch viel Luft nach oben und das muss auch möglich sein in so einem offiziellen Hilfeplangespräch, das zu betonen, was schon erreicht worden ist und was da noch
mit dem leiblichen Kind, sorry, wenn ich da mal reingrätsche, machst aber auch keine Hilfeplangespräche, genau. Und Zielvereinbarungen, ja, genau. Was im nächsten Jahr erreicht werden muss und ob er schon die Waschmaschine bedienen kann oder sich die Ohren sauber halten kann.
Also, ja, und das ist eigentlich, da darf man sich auch echt empören, finde ich.
Ja, danke, dass du uns da nochmal mitgenommen hast, Christoph, weil ich gerade auch dachte, als du gesagt hast, das macht natürlich was mit jungen Menschen in so einer Situation. Es berührt den Stolz, es berührt vielleicht sogar auch ein bisschen die Würde, habe ich gerade überlegt, bei dem, was man so hingekriegt hat. Und man macht sich kleiner, als man ist. So. Und das ist ja in der Phase, in der die jungen Menschen da stecken, genau das Gegenteil von dem, was ihnen gut tun würde. Ne? Das ist paradox. Genau, es ist ein paradoxer Moment, so, den sie dann erkennen. Und du hast auch noch gesagt, finde ich auch spannend, du kannst natürlich auch das Unterstützungssystem in dem Moment gar nicht mehr richtig ernst nehmen. Das heißt, die Hilfen, die wir vielleicht installieren, die laufen dann gegebenenfalls auch ins Leere, weil unser Gegenüber sagt, ja komm, ihr wisst doch alle, dass das hier ein Fake ist. Ne?
Ja, und was ist das? Man sagt ja immer, ist ja so ein Spruch, ein gängiger Spruch, man geht mit gutem Beispiel voran. Aber was ist denn für ein gutes Beispiel, Dinge darzustellen, negativer darzustellen, als sie sind, nur um bestimmte Leistung zu erhalten? Also das kann ja nicht sein. Also dafür, so funktioniert auch eine Gesellschaft.
Ja.
Ne? Und das wird einem ja eigentlich immer suggeriert und dann kommt man plötzlich so. Also das ist das Paradoxum.
Ja, danke, dass ihr uns da nochmal so mitgenommen habt.
Also das führt ja auch dazu, dass junge Erwachsene, 18-Jährige sagen, nee, ich stelle den Antrag nicht nach Paragraph 41, Hilfe für junge Volljährige. Mhm. Ich habe die Schnauze voll von Jugendamt, von Hilfeplangespräch, von diesem ganzen Quatsch. Ich will nicht mehr. Und das führt dazu, dass die Pflegefamilien das dann natürlich ehrenamtlich weitermachen, mit all ihrem Engagement, wie sie es bei leiblichen Kindern auch gemacht hätten oder machen.
Okay. Ja, spannende Runde, finde ich, zu den Rollen. Also bei allen dreien ist irgendwie was total Interessantes so hängen geblieben, dass ihr heute davon berichten könnt. Und was ja irgendwie durchaus auch Einfluss haben sollte oder vielleicht sogar muss, wenn man es erlebt hat, auf die eigene Praxis. Also wenn man sagt, ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Also oder bestimmte Dinge mache ich anders, weil das können wir so nicht stehen lassen, ne? Vielleicht habt ihr das vorher auch schon nicht so gemacht, ne? Aber also dann kriegt man vielleicht auch nochmal eine Bestätigung, dass es auch im System, ich sag mal, Entwicklungen und vielleicht Zustände gibt, die so nicht tragbar sind. So, wo man sagen muss, okay, das gibt gute Gründe, warum wir das in Zukunft anders machen sollten. Und ich finde, das ist gerade an mehreren Stellen deutlich geworden, so. Ich würde gerne mit euch jetzt nochmal einen kleinen Sprung machen, und zwar, das war ja dann so, dass wir euch erlebt haben als Fachkräfte, die so in die Rolle eingetaucht sind, wie ihr das gemacht habt. Und da gab es ja durchaus Unterschiede. Da gab es Leute, die konnten das richtig gut, denen fiel das leicht. Und es gab Leute, die mochten das nicht, die wollten das nicht und die waren auch in so einem gewissen Widerstand. So. Und wir haben sie ja dennoch dann über mehrere Stunden eigentlich herausgefordert, das zu machen und auszuhalten, was nicht ganz ohne war, aber was, glaube ich, irgendwie auch zumindest für die, die nur am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatten und dann doch gut reingekommen sind, ein guter Prozess letztlich waren. Jetzt habe ich aber im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht, woran liegt es denn eigentlich, dass es manchen so gut gelingt wie euch? Also weil das war ja offensichtlich so, dass ihr da keine Schwierigkeiten mit hattet. Und vielleicht auch schon so ein bisschen die Frage andockt, warum ist so ein Perspektivenwechsel für eure Arbeit, für das, was ihr leistet im beruflichen Alltag, eigentlich so wichtig? Also warum könnt ihr das so gut und warum ist es so wichtig?
Also aus meiner Perspektive ist der Perspektivenwechsel eine Voraussetzung dafür, Lösungen zu finden. Wenn ich nur in meiner Sichtweise bleibe, eskalieren Konflikte viel schneller. So. Manchmal funktioniert es natürlich auch nicht mit einem Perspektivenwechsel. Da gibt es auch Grenzen, das sehe ich schon auch. Und trotzdem wird mein Blick, wenn ich Perspektiven schaffe zu wechseln, sehr viel breiter. Und ich glaube schon, dass man zum einen Gespräche besser führen kann und zum anderen auch weisere Entscheidungen treffen kann, gemeinsam dann auch.
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch ein generelles Interesse hat. Also ein generelles Interesse auch, um sich an die eigene Nase zu packen, sag ich mal. Also wenn ich mit Familien arbeite und dann eben auch mit Kindern und Jugendlichen, dann muss ich auch, komme ich zwangsläufig, muss ich auch dahin kommen, an meine eigene Biografie zu denken, an meine eigene Kindheit oder Jugend. Und da gab es auch das ein oder andere Auf und Ab und die eine oder andere Stolperstein. Und auch da habe ich dann bestimmte Menschen gebraucht, um ein Stück weiterzukommen. Und ich glaube, das ist so ganz, so ein Selbstverständnis muss man haben, um klar zu haben, dass man eben nicht hier allwissend ist oder die Lösung auf dem Tablett servieren kann. Das gibt's nicht. Also man muss auch immer ein Stück Faszination für für Kinder, für Jugendliche haben und deren Beweggründe. Also es muss einen interessieren. Mhm. Das ist einfach ein grundsätzliches Interesse.
Mhm. Ja.
Also das Doofe am Perspektivwechsel ist, der Spagat wird härter und breiter. Mhm. Natürlich war ich in der Rolle der jungen Mutter erstmal so aus deren Perspektive unterwegs. Aber der Fachbereiter ist ja manchmal ja quasi schon der Gegner von solchen jungen Müttern. Wenn sie ihren berechtigten oder unberechtigten Wunsch, wieder das Kind wieder haben zu wollen, wenn sie den so ausagieren, dass das zum Schaden des Kindes ist. Und dann bin ich in der Rolle, das zu begrenzen oder einzuschränken oder ja Umgangskontakte abzubrechen womöglich und. Dann bin ich der Doofe. Hm. Und diesen Spagat spüre ich natürlich umso mehr, wenn ich dann auch mich in die Rolle dieser Mutter, dieser jungen Mutter begebe.
Wobei ich schon denken würde, dass ich auch eine Grenze anders setze, wenn ich die Perspektive des Gegenübers grundsätzlich verstehen kann. Hm. Gelingt mir dann besser.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Also mir geht nämlich auch durch den Kopf, wir haben mit glaube ich, einem Minimum an Empathievermögen, muss man gar nicht viel für können, gelingt es aber eigentlich, wenn man mit hinreichend Interesse sich einlässt und zuhört und Geschichten erstmal annimmt, ohne sie direkt zu bewerten, sondern erstmal zu sagen, ich will verstehen, was bei dir los war, dann gelingen uns wirklich neue Sichtweisen, die wir sonst nicht haben. Und das ist was Faszinierendes aus meiner Sicht. Ich würde das gerne einmal kurz hier noch so beschreiben. Wir haben ja im Rahmen von unseren Praxisforschungstätigkeiten, die wir machen, führen wir unheimlich viele Interviews mit den jungen Menschen, mit den Pflegeeltern, mit den Eltern. Und etwas, was uns immer wieder begegnet ist, dass nach dem Interview unser Gegenüber uns dankt. Und danke für dieses Gespräch. Und in den ersten Momenten habe ich immer kurz irritiert geguckt und gesagt, ja, nee, andersrum. Danke, dass ich zuhören durfte. So, nee, es war so toll, dass mir jemand zugehört hat, ohne das, was ich sage, zu bewerten, zu hinterfragen, ist das wahr, ist das unwahr, sondern das einfach nur stehen zu lassen. Und das scheint eine relativ seltene, was Seltenes in unserer Gesellschaft zu sein. Wir funktionieren im Gespräch oft anders, als dass wir einfach mal nur zuhören und es nur stehen lassen. Vielleicht haben wir da wenig Zeit für, vielleicht haben wir zu viele Sachen selber im Kopf, vielleicht passt es nicht in unsere Schubladen. Also gibt ja viele Möglichkeiten, was dagegen sprechen kann. Aber es scheint ein ganz wichtiges Gut zu sein, für ein Gegenüber zu sagen, Mensch, die oder der, die haben mir einfach mal nur zugehört. Und das ist irgendwie das ist kraftvoll, weil auch beim weiter dann mit diesen Aussagen, O-Tönen, Originalzitaten dann zu arbeiten, haben wir immer festgestellt, wenn man sich richtig geschafft hat, reinzuversetzen, dann hat alles, was an Handlungen stattfindet, eigentlich immer eine tiefere Sinnlogik. Also das hat irgendwie macht es Sinn, wie das Individuum sich verhalten hat, auch wenn es auf den ersten Blick, wenn man sagt, so kann jetzt nicht dein Ernst sein, was machst denn du da gerade? Aber wenn man alles gesehen hat, was dazu geführt hat, wie sich jemand verhält, dann sagen, naja gut, unter den Umständen, das macht's nicht immer gut, aber es macht es mir leichter, das zu verstehen. Und so wie du gesagt hast, Annika, man kann dementsprechend, man kriegt neue Handlungsoptionen, man kann anders damit umgehen.
Das ist der gute Grund.
Ja, genau, das ist der gute Grund.
Das ist die systemische, aus dem Systemischen kommt.
Aus der Traumapädagogik, genau.
Ja, wollt ihr das ein bisschen beschreiben gerade, was euch dazu durch den Kopf geht?
Genau, also das ist bei uns eine wesentliche Grundlage unserer pädagogischen Arbeit insgesamt, dass wir mit dem, also es ist ein Aspekt von Traumapädagogik, es gibt noch mehrere, dass wir mit dem subjektiv guten Grund arbeiten, das heißt mit der Haltung, dass jedes gezeigte Verhalten einen subjektiven Sinn hat. Ob man mit dem Verhalten dann einverstanden ist oder nicht, darum geht es in dem Moment nicht, sondern erstmal aus der subjektiven Sicht zu versuchen nachzuvollziehen, was liegt denn da drunter und worum geht es da und was kann die Person vielleicht gerade nicht anders oder welches Bedürfnis erfüllt sie sich damit gerade so. Genau.
Genau.
Und was ich also noch ergänzt will an der Stelle, was ich spannend finde, ist, ihr seid ja jetzt als Repräsentanten, Repräsentantinnen von Organisationen und Institutionen auch hier. Und Organisationen funktionieren ja einfach nach einem anderen Prinzip. Also auch Jugendämter und Behörden haben ja Organisationslogiken, die werden abgespult, das soll so und so laufen, das soll kontrollierbar sein, das soll nach einem gewissen Schema auch erfolgen. Und wenn wir uns aber auf die Individualebene begeben, von Kindern, von Jugendlichen, auch von Pflegeeltern und Eltern, sind wir in einem komplett anderen System. Das heißt, die Passung zwischen Organisationslogik und Individuallogik, die entsteht ja nicht einfach von selbst, sondern ich glaube, die entsteht nur durch Menschen in Organisationen, die den Transfer leisten können, die das übersetzen können, damit eine Organisation handlungsfähig wird oder bleibt.
Das war das Spannende auch auf dieser Tagung, als es dann um Partizipation geht und dann ging und dann die Form der Hilfeplangespräche war ja auch ein Thema. Und das finde ich dann auch wirklich manchmal ja völlig daneben, ne? Also völlig am Kind, am Jugendlichen vorbei. Da wird was abgearbeitet, was irgendwo in die Akte kommt und kommen muss. Und da fehlt dann wirklich das Lebendige, ne? Und da fehlt auch wirklich angefangen von der Atmosphäre, von der Gestaltung, von der Räumlichkeit, von dem Ort, von der Zeit und von der Gesprächsführung. Und das ist tatsächlich auch fast, also ich, mir fällt da nichts Intelligentes zu ein, wie das kompatibel ist mit einer großen Organisation, einer Behörde, mit das Jugendamt, ne? Weil das ist ja nun mal federführend in der Hilfeplanung. Und da kann man nur so viel wie möglich, sag ich mal, abschwächen und wieder irgendwie retten.
Naja, ich sag mal, das, worüber wir gerade gesprochen haben, war Organisationslogiken, die sind eben aber auch manchmal von außen gegeben. Also um mal den Perspektivwechsel ins Jugendamt zu machen, die unterliegen da ihren Gesetzen. Und dann kommt es, glaube ich, auf die Art der Ausführung an. Also plötzlich kommen sie ja alle um die Ecke und sagen, wir müssen einmal im Jahr hier mindestens das Zimmer des Kindes sehen. Und dann manche stapfen durchs ganze Haus. Und dann wird es übergriffig.
Also ich denke, mir kam eben in den Sinn, dass wir es als freie Träger in der Jugendhilfe ja noch relativ gut haben. Gerade im Pflegekinderbereich haben wir viele Möglichkeiten, sehr individuell zu arbeiten. Und ich sehe aber auch die große Not vor allem, die gerade in den Jugendämtern und in den Behörden da ist. Also da gibt es kaum noch Personal, kein bleibendes Personal. Und da bin ich auch wieder beim guten Grund, ne? Also warum wird so wenig investiert oder Zeit, also jetzt, ich meine jetzt Zeit oder Gestaltung der Rahmenbedingungen, um so ein Hilfeplangespräch auch für Kinder und Jugendliche gut zu gestalten. Das ist einfach nicht drin. Die sind, wenn sie überhaupt Hilfeplangespräche führen können mit Menschen, die im freiwilligen Bereich oder in einem Leistungsbereich unterwegs sind und nicht im Kinderschutz gerade unterwegs sind, dann ist das ja schon mal was fast noch gut funktioniert, ne? Und von den zeitlichen Ressourcen, um eigene HPGs für Kinder zu machen, ist man da ja weit weg. Und das, finde ich, ist tatsächlich auch was uns gerade sehr beschäftigt in der Zusammenarbeit mit Jugendämtern, da sich zu fragen, wie entwickelt sich das jetzt auch immer noch weiter? Weil diese Not macht natürlich auch einen Druck und dieser Druck ist im ganzen System und das ist ja eh ein System, was viel Druck hat, weil es so viele Perspektiven in dem System gibt und viel Spagat zwischen diesen Perspektiven. Also ich meine jetzt, ne, Eltern, ein Vormund, das Kind, die Pflegeeltern. Und wenn dann da noch Druck aufkommt, weil die Ressourcen so knapp sind, ist das was ich eine sehr, sehr große Herausforderung finde.
Ja, man kann es eigentlich nur im Vorfeld so gut wie möglich vorbereiten, ne, und das Kind, den Jugendlichen teilhaben zu lassen, ne, um da eben diese Hürde so gut wie möglich zu nehmen, wenn es irgendwie formal wird. Ne? Weil das ist etwas, ich glaube, das ist in der Natur der Dinge, dass da Kinder und Jugendliche wenig mit anfangen können, mit so formalen Dingen.
Also das mit dem Druck sehe ich auch so. Ohne Zweifel sehe ich da auch viel, viel Not in den Jugendämtern. Und ist ja auch kein Zufall, dass ich da nicht arbeite, sondern im Pflegekinderbereich bei eines Trägers. Dennoch ist es manchmal auch, sage ich mal, hausgemacht. Es gibt Jugendämter, da ist der Sachbearbeiter im ASD zuständig. Das heißt, in seinem Bezirk versorgt er sozusagen auch die Pflegefamilien. Und das kommt dazu, dass der vielleicht nur zwei- oder dreimal im Jahr so ein Hilfeplangespräch hat und das gar nicht kennt. Oder eben halt mit dem ASD-Blick darauf guckt oder wie auch immer. Da fehlt es dann auch an Know-how oder auch dann eben manchmal an Empathie, weil nicht genug Umgang mit Pflegefamilien da ist. Mhm. Und ich finde, das ist hausgemacht.
Ich habe gerade gedacht, als ich euch zugehört habe, ich bin ja in unterschiedlichen Jugendämtern auch unterwegs und wir haben ja auch einige Kolleginnen und Kollegen jetzt, die zuhören, die beim Jugendamt arbeiten. Und was ich sehr ermutigend finde, ist, es gibt ja durchaus auch da Gestaltungsmöglichkeiten, ne? Und es gibt ja einige, die machen das ganz anders. Mhm. Also, und ob das immer nur und ausschließlich mit der Ausstattung und mit den wirtschaftlichen Ressourcen einer Kommune zusammenhängt, da bin ich skeptisch. Also das glaube ich eigentlich nicht. Das hat einen Einfluss, bin ich mir auch sehr sicher. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie beweglich und wie innovativ und wie einfallsreich sind denn eigentlich die Mitarbeitenden, die da angestellt sind und die eben auch feststellen, nee, warte mal, ein Hilfeplangespräch, so wie wir das die letzten 30 Jahre gemacht haben, das kann nicht die nächsten 30 Jahre so weitergehen. Sondern wir müssen anfangen, das stärker auszurichten an Kindern und Jugendlichen, damit die eine Möglichkeit haben, sich anders einzubringen, als ihnen das bisher möglich gewesen ist. Und da erlebe ich schon sehr positive Beispiele auch von und bin da erstmal der Meinung, okay, also natürlich macht es einen Unterschied, wenn wir mehr wenn wir mehr Finanzen im System haben, weil das die Situation der Gestaltung irgendwie freier macht. Aber grundsätzlich geht, glaube ich, auch ganz viel über fachliches Verständnis und die Haltung, wie wollen wir und können wir die Kinder in Zukunft einbinden.
Geht ja auch es geht eigentlich nur mit Miteinander. Also es geht nicht, ne, hier sind wir, hier ist das Pflegehilfesystem, das ist das Jugendamt und da muss man jetzt gucken, ne, dass man da so maximal fordert, sondern da muss man einfach im Gespräch bleiben, ne, um das zu verdeutlichen. Einfach im Gespräch bleiben ich finde, du hast es gerade auch schon ganz gut gesagt, Annika, mit den unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Es gibt einen Vormund, es gibt das Jugendamt, es gibt die Pflegefamilie, es gibt das Herkunftssystem, also die leiblichen Eltern, die Pflegeeltern, den Fachberater. Ne? Und das ist einfach, da gibt es unterschiedliche Interessen, die es irgendwie zu bündeln gilt, ne? Um dann eben auch für das Kind, fürs Jugendliche das Beste rauszuholen. Und das geht nur im Austausch. Also da geht es ja gar nicht darum, da in Konkurrenz oder in die Auseinandersetzung zu gehen, sondern in konstruktiven Austausch und auch Grenzen deutlich zu machen. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn es Grenzen gibt, wirtschaftlicher Art, wie auch immer, ne, von Seiten des Amtes, ne, ist das ja in Ordnung. Ne? Ich glaube, man muss drüber sprechen. Mhm. Und manchmal gibt es aber manchmal merkt man halt so eine Ablehnung und man versteht es nicht. Ne?
Mhm. Ja, mein Wunsch wäre da, dass wir so ein Verständnis wirklich sehr flächendeckend entwickeln, dass wir gemeinsam Verantwortung tragen und auch ja eben wirklich so eine Verantwortungsgemeinschaft dann auch bilden. Weil dann, wenn Krise auftaucht oder das Tempo sich erhöht durch Krisen in den Familien, und das ist ja wirklich Alltag, das passiert immer wieder, und dann Konflikte noch zwischen den beteiligten Parteien entstehen, weil man sich die Verantwortung zuschieben möchte. Das finde ich wirklich sehr, da scheitern Pflegeverhältnisse dran. Und ich glaube, dass man über diese Idee von gemeinsam getragener Verantwortung wirklich viel erreichen kann.
Also als ich vor, ich glaube, 12 Jahren im Pflegekinderwesen angefangen bin, nach roundabout 25 Jahren Jugendhilfeerfahrung, war ich doch sehr überrascht, wie viel Kirchturmdenken da noch vorhanden ist in den einzelnen Kommunen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da mehr Austausch stattfindet. Also aktuell habe ich, glaube ich, 6 verschiedene Jugendämter in meinen Pflegefamilien, die ich berate. Und es ist total unterschiedlich. Und deswegen, und da muss ich jetzt mal das WPF-System loben, ist das ja vor über 25 Jahren aus der Taufe gehoben worden, um da mehr Konstanz und Struktur und auch eben mehr Kompetenz reinzubringen und auch mehr Gleichheit. Und auch innerhalb des WPF-Systems versuchen Jugendämter immer noch so ihren eigenen Stempel da reinzubringen. Und wie gesagt, das ist ja über Trägerkonferenzen und jetzt auch über Zusammenarbeit mit den Jugendämtern besser geworden, glaube ich. Aber ich denke, da muss mehr Austausch stattfinden, wie du schon sagtest, Christoph, miteinander reden.
Thomas, kannst du uns einmal mitnehmen, was Kirchturmdenken ist?
Ja, das eine Jugendamt macht mit beim WPF-System, das andere nicht. Das eine Jugendamt ist ganz dogmatisch bei Verwandtenpflegschaft, ist 33.1 und basta, da wird nicht drüber geredet. Bei anderen Jugendämtern geht es dann schon eher nach dem Bedarf. Gerade in Verwandtenpflegschaften sind ja oft ganz schwierige Dinge zu bearbeiten und auch mit viel Aufwand. Auch die wirtschaftliche Ausstattung der Pflegefamilien ist nach wie vor unterschiedlich. Also das meine ich mit Kirchturmdenken.
Das heißt, es gibt Türme und die machen das immer so, wie sie es gerade für richtig halten. Und es gibt sozusagen keine flächendeckende Gemeinsamkeit so oder habe ich es noch immer
nicht? Ja, es gibt viele Unterschiede. Mhm. Und ich hatte mal eine Pflegefamilie, die wohnte 50 Meter von der Kreisgrenze entfernt und die hatten ziemliche Auseinandersetzungen mit ihrem Jugendamt und ich sag, wenn sie 50 Meter weiter ihr Haus stehen hätten, wäre alles anders.
Mhm. Ja. Und dann noch die Bundeslandgrenzen, ne? Dann wird's ganz spannend.
Ja, dann wird's ganz spannend, genau.
Ja, das ist interessant. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, wenn wir uns nochmal so Themen wie Kinderrechte und Kinderschutz angucken. Bevor wir da hingehen, würde ich euch gerne noch abschließend um eine Einschätzung bitten, die sich nochmal auf den Fachtag bezieht in Köln, wo ihr wart. Nämlich, wir haben uns nochmal im Nachgang die Frage gestellt, wie nachhaltig sind eigentlich solche Impulse, die man auf Fachtagen irgendwie näher bringen kann oder für die man werben kann? Und damit meine ich jetzt nicht nur unseren Fachtag, sondern insgesamt, ihr werdet auf mehreren Fachtagen unterwegs sein und irgendwie mitkriegen, es gibt gute, es gibt vielleicht welche, wo ihr sagt, ja, das hat mich jetzt nicht so richtig weitergebracht. Aber wie nachhaltig ist das, was ich auf einem Fachtag erlebe, dann tatsächlich für die eigene Praxis, für die Fachpraxis?
Also ich finde, man merkt immer sehr, wie gut vor allem Arbeitsgruppen vorbereitet sind. Das fand ich auf dem Fachtag, den wir gemeinsam erlebt haben, war das sehr, sehr deutlich, wie viel Tiefe auch in den einzelnen Fragestellungen gesteckt hat, in den Rollenbeschreibungen, ne? Und wie vielschichtig ihr das sozusagen aufgebaut habt. Wenn ich auf einem Fachtag in einer Arbeitsgruppe bin, wo keine guten Fragestellungen vorbereitet sind, dann kann ich mir das schenken. So. Und damit steht und fällt das für mich. Das, natürlich sind auch gute Impulsvorträge was Wichtiges. Das war jetzt, spielte bei diesem Fachtag jetzt nicht so die Rolle. Das war auch passend so. Da fand ich so diesen Moment der Irritation sehr wichtig, um überhaupt die Sinne zu öffnen. Ja, und das ist so, stimmt das Gesamtkonzept so. Und ich glaube, wenn man in der Verantwortung ist, so einen Fachtag vorzubereiten, sollte man sich sehr gut überlegen, wie viel Zeit man sich dafür nimmt und wie viel Expertise man sich dafür auch reinholt. Und es gibt ganz tolle Verfahren, wie man Gruppen in Arbeit bringen kann und die muss man auch nutzen, sonst bringt es nichts.
Ja.
Ich glaube, wenn man ein Jahr nach so einem Fachtag noch 2, 3 Dinge davon weiß, dann ist das schon eine Menge. Also es war schon ganz gut, dieser Perspektivwechsel, weil es eben direkt hautnah wurde. auf einem gemeinsamen Arbeitskreis im WPF-Bereich war einmal eine Frau, die Care-Leaver, im Care-Leaver-System ist. Ich glaube, die ist da auch an federführender Stelle. Die hat da berichtet, wie es ihr gegangen ist vom Wechsel aus der Jugendhilfe in ein, Anführungsstrichen, normales Leben. Und das war sehr hautnah. Und je näher es wirklich am wirklichen Leben ist, umso mehr bringt es. Wenn wir Schulungen haben für Pflegeeltern, ist immer ein Abend dabei, wo wir, für werdende Pflegeeltern, ist immer ein Abend dabei, wo wir ein Pflegeelternpaar bitten zu kommen und einfach mal zu erzählen, wie es so ist. Und das sind die Abende, von denen die Pflegebewerberinnen immer am meisten profitieren.
Ja. Mhm.
Ja, also die der Perspektivwechsel, der ist auf jeden Fall sehr wirksam, finde ich, weil man einfach also wenn man sich darauf einlassen möchte, dann möchte man sich in diese Rolle begeben und dann ist man gezwungen in dem Moment bei mir jetzt, ne, dieser junge Mann, ne, der da eben 17 ist und auf dem die Volljährigkeit zukommt, ne, da habe ich dann auch sofort so eine Beteiligkeit gespürt für diesen 17-Jährigen und das ist so etwas, was einem im Alltagsgeschäft, sage ich mal, nicht immer gelingt, ne, weil es einfach zu viel drumherum gibt und man auch noch überall immer irgendwie versucht, das Gute rauszuholen und im Gespräch ist. Um dem es geht, ne, der muss eigentlich dann wieder in den Fokus rücken. Und das ist mit so einem Perspektivwechsel wunderbar möglich. Ich habe auch überlegt, was wäre gewesen, wenn ich jetzt Jugendamtsmitarbeiter gewesen wäre, als in dieser Rolle. Und dann hätte ich das wahrscheinlich auch überspitzt. Ne? Also dann hätte ich wahrscheinlich auch so überspitzt, dass es so im Prinzip aus der Rolle raus, auch mit einer gewissen Provokation, hätte ich das gestaltet, wie mit dem Jugendlichen, der sich ja aufgeregt hat, ne, wieso werde ich hier nicht ernst genommen, und genauso wäre es wahrscheinlich in einer anderen Rolle gewesen. Und das ist einfach hilfreich, um so ans wahre Leben mal wieder dran, also daran zu kommen und wie fühlt sich das eigentlich an? Und das geht da auch nur ansatzweise, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und das Gute ist, man ist ja dann im Austausch. Ist ja genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Man muss im Gespräch bleiben. Und das ist natürlich total spannend, da Menschen zu haben, die dann eine Rolle einnehmen, der sie eigentlich nicht sind beruflich, sich dann auszutauschen. Und dann gibt es auch so Aha-Effekte, ne? Dass man dann denkt, ach ja, stimmt, so habe ich das noch nie empfunden oder auch noch nie drüber nachgedacht, wie auch immer. Also das ist schon, glaube ich, das, was dann auch nachwirkt, ne? Und dann auch nochmal ein Stück Bewegung reinbringt in meine berufliche Haltung.
Und ich glaube, die Zusammensetzung eben, das hatten wir am Anfang schon mal, ne, dass da so viele verschiedene Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen zusammengekommen sind, in verschiedenen Rollen da auch schon hingekommen sind und in den Austausch gekommen sind, das ist sicherlich was sehr Wertvolles. Und da nährt ein Fachtag ja auch den Blick und auch die weite Perspektive an der Stelle.
Okay, ich würde jetzt gern zum Ende hin mit euch noch so ein bisschen Ping-Pong machen. Also das sind eher Fragen, wo ich euch um kurze Antworten bitten würde und wo wir mal gucken, ob da jede immer was zu sagen kann oder auch nicht. Völlig okay. Aber wir machen ja dieses ganze Thema oder dieses ganze Projekt Qualitätsoffensive und auch den Podcast unter der Überschrift »Meine Rechte sind mein Schutz« mit der festen Überzeugung, dass, wenn es uns gelingt, Kindern und Jugendlichen in ihrem Aufwachsen immer wieder Beteiligungsformate oder überhaupt Beteiligungsansätze so zu ermöglichen, dass sie ganz viel mitgestalten können und sich nicht ausgeliefert fühlen, dass das für ihren weiteren Verlauf der Biografie ein unglaublich wertvolles Geschenk ist oder eigentlich kein Geschenk, sondern eigentlich ist es ein Recht, ne? Also das Geschenk wäre jetzt falsch. Und dass man deshalb so viel Wert darauf legen muss, ihnen diese Möglichkeiten immer wieder aufs Neue so zu bieten. Und wir sind im Rahmen von den SGB-8-Entwicklungen, die ja mittlerweile auch schon mehr als 3 Jahre alt sind, sind wir an einem Punkt gewesen, wo es darum ging, Kinderrechte und Kinderschutz jetzt nochmal ganz anders auch für die Pflegekinderhilfe zu verankern. Und ich weiß von allen öffentlichen Trägern und allen freien Trägern, die sich mit dem Thema befassen, dass ja da auch die Fachkräfte in den Fachdiensten mehr oder weniger intensiv mit beschäftigt sind. Und ich würde euch gerne einmal bitten um eine Runde dazu, wie beschäftigt ihr euch eigentlich aktuell in eurem beruflichen Alltag und bei eurem Träger mit dem Thema Umsetzung der Kinderrechte? Gibt es da irgendwas, wo ihr damit befasst seid zu überlegen, wie kriegen wir die Kinderrechte präsenter, sensibler umgesetzt?
Ja, klar. Also wir sind da, so wie andere Träger auch, im Austausch erstmal in den Teams. Und dann ist ja der erste Schritt, wie bringen wir das in unsere Erziehungsstellen? Also wie kommen wir da ins Gespräch? Und dann ist erstmal so eine Anamnese, denke ich, ganz sinnvoll. Und da sind wir dabei. Also dass man da mit den Pflegeeltern bespricht, was gibt es denn für Kinderrechte? Was heißt das für euch? Und das fängt ja an bei ganz normalen Selbstverständlichkeiten, dass ich ab einem gewissen Alter an die Tür klopfe und so weiter. Ne? Und dann eben die Privat- oder Intimsphäre wahre. Und dann wird manchmal halt schon klar, ne? Ups, ne? Da ist ja irgendwie, da hakt es ja dann noch manchmal. Ne? Und das ist etwas, wo man einerseits das Pflegefamiliensystem natürlich schätzen muss, also auch wertschätzen muss weiterhin, aber eben auch ins Gespräch kommen muss, ne? Was ist denn tatsächlich noch verbesserungswürdig? Ne? Weil ich glaube, manche Dinge werden manchmal auch zu selbstverständlich einfach gelebt und was ist manchmal dann auch, kann auch grenzwertig sein. Mhm. Ne? So.
Also, okay.
Also dass man da, und das ist ja in jeder Familie anders, also es gibt da keine pauschale Regelung, es gibt Kinderrechte und da muss man ins Gespräch gehen mit den Pflegeeltern, mit dem Familiensystem.
Okay. Annika, wie ist bei euch mit dem Thema?
Also wir haben uns jetzt auch in den letzten 2 Jahren sehr intensiv mit dem Thema individuelle Schutzkonzepte beschäftigt und Kinderrechte sind ja auch nochmal ein Teil davon und auch ein wichtiger Bestandteil für die direkten Gespräche auch mit den Kindern. Und der Vorlauf war aber erstmal immer wieder auch die Pflegeeltern zu sensibilisieren. Und ich möchte gerne eine geschätzte Kollegin zitieren, die gesagt hat, das Gegenteil von Recht ist nicht Pflicht, sondern Unrecht. Und das ist eine ganz schöne Aussage auch für die Pflegeeltern, weil ich immer wieder merke, die kommen da schon ein bisschen in Stress und auch das ist ja wichtig, das auch mit einzubeziehen. Das ist ja auch eine Perspektive. Wenn mein Kind erstmal die Rechte kennt, oh Gott, was habe ich denn dann hier zu Hause? Dann funktioniert ja gar nichts mehr. Und das ist, finde ich, was, wo man sich Stück für Stück annähern muss und das übersetzen muss auf die jeweilige Familie.
Mhm. Okay.
Also wir arbeiten ganz viel mit Materialien dazu. Es gibt ja eine Unmenge Sachen, die man da sich besorgen kann, sei es vom Ministerien, sei es eben auch von Instituten, Perspektive oder was auch immer. Und darüber denken wir, wollen wir versuchen, eine Haltung aufzubauen. Und wenn es einen überall anspringt, wenn man bei uns reinkommt und da hängen Kinderrechte an der Wand, wenn das in der Schulung Platz findet, wenn es bei uns in den Teamsitzungen und Supervisionen Platz hat, und dann eben auch in den Gesprächen oder in den Terminen in den Familien und mit den Kindern vor allem, dann glauben wir, dass das auf Dauer einen Platz findet. Ganz ausgeschlossen ist natürlich, dass daraus sowas wie Kontrolle entsteht, weil ich sage immer, wir sind Gast in den Familien und es ist ein Geschenk, wenn die uns aus dem Intimsten, was es gibt, nämlich Familie, wenn die uns daran teilnehmen lassen. Und es geht nur über Vertrauen und nicht über Kontrolle eben. Das ist das Gegenteil, das macht's kaputt.
Ja. Okay, nächste Fragerunde, die ich für euch habe, ist, Annika, du hast es eben schon angesprochen, individuelle Schutzkonzepte. Ich will mit euch gar nicht auf so einer Metaebene über rahmende Schutzkonzepte und individuelle Schutzprozesse sprechen, sondern ich würde euch gern fragen, mit Blick auf eure aktuelle Entwicklung so in der Fachpraxis, was habt ihr denn dazu aktuell Gutes entwickelt, wo ihr sagt, das finde ich richtig gut, dass sich das daraus bereits entwickelt hat?
Also wir waren ein Jahr lang mit unseren Pflegeeltern immer wieder im Gespräch und haben so die verschiedenen Aspekte von Kinderschutz und Kinderrechten beleuchtet und deren Ideen und Gedanken dazu gesammelt und haben jetzt im Prinzip so eine kleine Mappe zusammengestellt, die sich auch nochmal individuell unterscheiden kann pro Familie, aber die wir jetzt mit jeder Familie dann schrittweise erarbeiten und woraus dann sich das individuelle Konzept dann auch zusammensetzt für jede Familie und für jedes Kind. Und die Kinder bekommen auch nochmal so eine eigene Mappe, die dann nicht Schutzkonzept heißt, sondern ja, wo es eher um die Kinderrechte nochmal im Vordergrund geht, aber auch um die Besonderheiten, die jedes Kind so hat.
Mhm. Okay. Thomas, hast du auch irgendwas aktuell, was ihr da, wo du sagst, da bin ich echt zufrieden mit, wie sich das entwickelt hat?
Also das war ja auch eine Frage an die Jugendämter. Die sollten ja auch dazu was entwickeln oder sind dabei noch. Der Kreis Steinfurt hat zum Beispiel eine Broschüre entwickelt für das Pflegekind, das dem auch ausgehändigt wird. Und darüber kann man auch sehr schön miteinander ins Gespräch kommen. Das kann man abarbeiten und da werden Unterschriften gemacht vom Fachberater, vom Vormund, von keine Ahnung wem, Pflegeeltern, leibliche Eltern und so weiter. Man kann das aber auch zum Anlass nehmen, eben detailliert darüber mit dem Kind oder auch den Pflegeeltern ins Gespräch zu kommen. Also entweder als Pflichtaufgabe wegtun oder eben reinsteigen in das Thema.
Okay. Christoph, wie ist bei dir?
Ja, also auch das, was ihr beide schon gesagt habt, aber eben also eine Mappe zum Beispiel zu erstellen oder Postkarten oder eine Kontaktkarte, also wen kann ich überhaupt, wer ist denn außerhalb meiner Pflegefamilie noch für mich ansprechbar, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich glaube, ich werde ungerecht behandelt und so weiter. Also ja, wir sind so Notfallkontakte. Hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber ne, dass man einfach den Blick erweitert über das Pflegefamiliensystem hinaus, fürs Kind, für den Jugendlichen und da auch was anbietet, was auch wirklich angenommen werden kann, ohne eine große Hürde. Also wenn ich wirklich mal Gesprächsbedarf habe oder in Not bin. Ne?
Ja. Okay, letzte Frage von meiner Seite ist, wenn ihr euch so überlegt oder auch wünschen könntet, was dürfte, müsste sich denn vielleicht in der Zukunft noch entwickeln, damit Kinderrechte in der Pflegekinderhilfe so die Wertigkeit bekommen, die sie vielleicht verdienen. Gibt es da irgendwas, wenn ihr jetzt mal ganz frei denken könntet, sozusagen weg von allen Organisationslogiken, weg von, ich sage auch mal, der Schere im Kopf, was Ressourcenfragen angeht oder so, sondern wenn ihr wirklich frei entscheiden könntet, gäbe es irgendwas, wo ihr sagen würdet, ja, das wäre für mich eine wünschenswerte Entwicklung?
Ich würde mir wünschen, dass die Pflegeverhältnisse und die Pflegefamilien und leiblichen Familien wesentlich individueller behandelt werden können, auch seitens der Jugendämter. Die können es an manchen Stellen nicht, die haben gesetzliche Vorgaben oder auch Richtlinien innerhalb ihres Amtes, wie die das umsetzen müssen. Also ein Beispiel ist tatsächlich, ich fände es gut, bei manchen Pflegefamilien, wenn das Hilfeplanverfahren ohne direkten Kontakt des Jugendamtes stattfinden würde. Also der Fachberater, die Fachberaterin informiert das Jugendamt über die Entwicklung in der Pflegefamilie. Die machen daraus am grünen Tisch einen Hilfeplan, den müssen sie ja nun mal machen. Und gut ist. Und nicht einmal im Jahr sitzt da jemand und das Pflegekind muss wieder Rede und Antwort stehen. Ja, immer die berühmten Bereiche Schule, Freizeit, Gesundheit, Leben in der Familie. Und nächstes Jahr ist wieder ein anderer da oder ein anderer und übernächstes Jahr wieder. Also wir haben ja Pflegeverhältnisse, wo in 10 Jahren 5, 6, 7 Sachbearbeiterinnen vom Jugendamt da sind. Das finde ich ist eine Zumutung. Und das abzuschalten wäre eine Möglichkeit.
Thomas, du gibst also nicht auf, Jugendämter zu provozieren, auch in deiner letzten Antwort. Herzlichen Dank dafür. Ich frage euch
bei Jugendämter, nicht Jugendamtsmitarbeiter.
Okay, Jugendämter, eher auf einer Strukturebene ist die Provokation zu verstehen. Nee, danke dir dafür, ist ja interessant, weil schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis zu dem, was du da auf dem Fachtag, vom Fachtag eben berichtet hast. Christoph, wie sieht's bei dir aus? Hast du da so ein...
Ja, ich finde das gar nicht so leicht. Ich bin schon parallel während... ich habe die ganze Zeit schon so parallel nachgedacht und ich glaube, wichtig ist, dass man, dass eine größere Selbstverständlichkeit da ist und dass man Möglichkeiten schafft, mit, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, mit jungen Menschen in Kontakt zu bleiben. Ne? Und das ist erstmal eine grundsätzliche Frage von mir selbst. Also dazu muss ich ja, so muss ich aufgestellt sein, so muss ich fürs Leben gehen, mich dafür zu interessieren. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Mhm. Und vom Beruflichen her Möglichkeiten nutzen. Also wenn ich jetzt an soziale Medien denke und so weiter, da ist ja ganz viel möglich, Kinder und Jugendliche zu erreichen. Und das ist ja Segen und Fluch zugleich, die sozialen Medien, insbesondere das Internet. Und das wirklich nochmal auf richtig gute Füße zu stellen, da Plattformen zu schaffen, die selbstverständlich noch mehr Einzug halten in Pflegefamilien, das fände ich toll. Ich habe da jetzt keine bahnbrechende Idee zu, aber weil ich ja merke, dass ich auch mit zunehmendem Alter auch auf Distanz komme. Ich interessiere interessiere mich zwar trotzdem, aber so alles, so allem kann ich nicht mehr folgen. Also ich hab selber Kinder, die sind alle erwachsen und die erzählen mir da schon Dinge, von denen wusste ich nichts. Ja. Und ich denke, ich bin da schon ganz gut aufgestellt. Aber das ist halt so, mehr Selbstverständlichkeit, das auch einfach zu akzeptieren, dass die Kinder und Jugendliche Rechte und Forderungen haben, die ihre Berechtigung haben, die nicht, die mir vielleicht gar nicht in den Kram passen, aber hallo, ne, ich trete hoffentlich in der normalen Reihenfolge ab, also eben zuerst ich und dann die Nächsten, ne, also die nächste Generation. Ja. Und die müssen klarkommen und da wünsche ich mir ganz viel Fortschritt und mehr Selbstverständlichkeit und keinen Rückschritt und Möglichkeiten, das auch, dann Foren zu haben, ne, für Kinder und Jugendlichen, dass es da noch mehr Stimme, mehr Stimmen einfach, mehr Möglichkeiten bestehen.
Ja, vielen Dank.
Vielleicht sehr idealistisch, aber.
Ja, aber also genau so darf es ja sein.
Also ja, finde ich auch.
Ist ja völlig okay, das mal so als eine, auch vielleicht als einen möglichst zu erreichenden Rahmen sich auch mal zu setzen, statt sich nur einzurichten in Dingen, wo man sagt, ja gut, besser wird's nicht. Oder
also alles andere ist spießig, finde ich.
Und also ich finde auch interessant, was du eben gesagt hast, ist so, es geht um Interesse, es geht vielleicht auch um authentisch sein und du hast aber auch gerade noch einen ganz anderen Bereich aufgemacht, den finde ich auch faszinierend, nämlich die Frage nach, welche Digitalisierungsnotwendigkeit besteht in unserem Bereich? Und da haben wir ja pandemiebedingt einen Schub gemacht, den haben wir uns ja davor überhaupt nicht vorstellen können, dass der denkbar ist. Also was wir alles können in diesem Feld an digitaler Ergänzung. Ich finde, Ersatz ist es ja meistens nicht, sondern es ist ja Ergänzung. Und dann vielleicht auch noch die Frage danach, was können wir, und da bin ich auch bisher noch ahnungslos, aber ich glaube, da fangen einige gerade sehr intensiv an, wie können wir Social Media gut und sinnvoll nutzen, statt zu akzeptieren, das ist eigentlich der größte Dreck für die Kinder und Jugendlichen, sondern wir können das vielleicht auch als einfach erstmal ein neutrales Medium zu betrachten und da was Gutes raus machen. Dafür müssen wir es aber lernen und können. Annika, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch noch was?
Ja, ich habe mittlerweile ganz viele Gedanken im Kopf. Also am Anfang, als du die Frage gestellt hast, hatte ich zwei Sachen vor allem im Kopf. Pflegekinder sind Kinder, wie alle anderen Kinder auch. Die haben vielleicht so ihre vulnerablen Bereiche und es gibt aber auch andere Kinder, die das haben. Und ich finde, auf diese Kinder sollte man besonders gucken, dass sie gut über ihre Rechte informiert sind und vor allem auch die Möglichkeit haben, über ihr Ohnmachtsempfinden zu sprechen, niedrigschwellig. Unsere Kinder warten jahrelang auf Therapieplätze. Das ist dann auch manchmal sehr spezialisiert. Es verfolgt einen bestimmten psychotherapeutischen Ansatz. Da kann man nicht über seinen Alltag vielleicht so sprechen oder ne, so dieses Thema Ohnmachtsempfinden und welche Rechte habe ich denn und bringt das überhaupt was, wenn ich was sage? Das sind für mich so Dinge, die ganz an der Wurzel sozusagen das beschreiben und ich glaube, da sind Pflegekinder nicht alleine mit und da braucht es natürlich eine besondere Aufmerksamkeit, weil ich glaube schon, dass das Ohnmachtsempfinden da manchmal auch höher ist als bei anderen Kindern und trotzdem wäre so mein Wunsch, dass Kinder allgemein viel mehr das angetragen bekommen und da auch erreicht werden, was ihre Rechte angeht. Ich sehe das schon in Schulen und Kindergärten, dass das gemacht wird, aber wie stark mit den Kindern da auch wirklich drüber gesprochen wird, wie sie das so erleben und empfinden, das weiß ich nicht. Das kann ich selber gar nicht einschätzen. Und was,
wenn ich da kurz eingreifen darf, genau den Bereich finde ich auch super wichtig, ob jetzt in Schulen, Kindergärten, in Vereinen, in Jugendorganisationen, wo auch immer, gerade unter dem Aspekt, wenn tatsächlich Misshandlung oder Missbrauch in einer Pflegefamilie stattfindet, da wird das Pflegekind doch einen Däubel tun und sich an den Fachberater wenden, denn der sitzt mit den Eltern auf der Couch oder am Küchentisch alle 4 Wochen. Also da sollte es drumherum ein Netz geben an Vertrauenspersonen oder Möglichkeiten des Kindes. Also bis die auch mal zum Jugendamt gehen würden, das wäre ja schon ein Wahnsinn. Das glaube ich nicht, dass das passieren würde.
Also eher ein hochschwelliger Zugang würdest du einschätzen, ne? So wie du es gerade beschreibst.
Ja.
Okay, und ich glaube, die Aufgabe ist ja auch an uns Erwachsene, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln und uns deutlich zu machen, wie oft wir auch aus unserer Erwachsenenlogik heraus mit Kindern ins Gespräch gehen, ne? Und ja auch irgendwie von denen erwarten, dass die in dieser Erwachsenenlogikwelt auch mitfunktionieren, sag ich jetzt mal sehr zugespitzt. Das heißt, so diesen Switch immer mal zu machen, wie ist das denn aus der Perspektive von so einem Kind, das finde ich unheimlich wichtig. Und Pflegefamilien im Speziellen, da habe ich eben nochmal gedacht, gut ist es, wenn möglichst wenig Druck da ist. Und das ist echt eine Aufgabe. Also ich finde, in dem System grundsätzlich steckt viel Druck durch diese vielen Beteiligten und vielen Interessen. Und was wir da, glaube ich, tun können, gemeinsam in unserer Verantwortungsgemeinschaft, ist zu schauen, dass wir die Pflegefamilien möglichst gut ausstatten, damit da, wo kein Druck entstehen muss, auch keiner da ist. So. Und ich glaube, wenn es viele Orte gibt oder Situationen im Alltag, wo auch mal Entspannung oder relative Entspannung möglich ist, dann ist auch Raum für sowas wie die Gedanken über Kinderrechte und wie kann man sich gegenseitig zuhören. Wenn wir irgendwie nur in einem Überlebensmodus sind, dann hat das wenig Raum. So. Und ich glaube, da ist eben die Aufgabe von Trägern und Jugendämtern, dafür zu sorgen, dass Pflegefamilien gut ausgestattet sind.
Danke, Annika. Der Thomas zuckt nochmal, der will, glaube ich, auch nochmal.
Ja, der will nochmal was sagen. Wir hatten jetzt, da schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir auf dem Fachtag nachmittags gemacht haben. Ich war da in einer Arbeitsgruppe Adultismus und ja, also ganz kurz, ich empfehle das rote Plakat mit Erziehungssprüchen, kann man googeln, rotes Plakat, Erziehungssprüche. Wenn man sich das, so ein Poster ist das, wenn man sich das bestellt, da stehen dann lauter Erziehungssprüche drauf, wie man sie selber bekommen hat als Kind. Oder leider Gottes habe ich mich erwischt dabei, wie auch ich sie.
Ja, ja.
Genau. Also bis hin zu, zieh dir eine Jacke an, mir ist kalt. Oder dafür bist du noch zu klein oder kannst du nicht anders. Also alles so.
Jung, wein nicht.
Ja, oft so im Imperativ. Also das ist wirklich ein tolles Ding. Das hängt bei uns im Büro und soll einen daran erinnern, wie doof man manchmal ist.
Ja, wunderbar. Finde ich auch jetzt gerade nochmal gut zum Abschluss, nämlich vielleicht den Hinweis, sowas wie dieses rote Plakat. Wir können es ja in die Shownotes von dem Podcast auch setzen, so dass jeder, der das hört und sagt, ich habe da Interesse dran, haben wir einen Link drin, können Sie sich das angucken. Dann können Sie sich mal schauen, was Thomas da gerade empfohlen hat. Genauso würde ich auch gerne die E-Mail-Adresse von der Qualitätsoffensive, qualitätsoffensive@perspektive-institut.de, die packe ich auch nochmal in die Shownotes rein, damit Sie sich bei uns melden können, weil ich eben dachte, vielleicht haben Sie als Zuhörende ja auch die Idee zu sagen, ich hätte da noch andere Wünsche und andere Ideen und vielleicht wollen Sie vielleicht auch uns noch was mitgeben, an welche Perspektiven sind im Podcast denn bisher noch nicht sichtbar geworden und wen würden Sie gerne noch hören. Melden Sie sich dafür gerne bei uns. Jetzt aber noch mal einmal in die Runde. Habe ich irgendwas vergessen, irgendeine Frage nicht gestellt, irgendein Statement, was ihr gerne loswerden wollt, wo ihr sagt, jetzt nehme ich mal noch die Gelegenheit wahr und sage das hier noch.
Nö, mir geht's gut.
Was ich total schön fand, ist, dass wir mehrfach so diesen Punkt gestriffen haben, auch selber auf sich mal ein bisschen, nicht unbedingt kritisch, aber von außen zu schauen und dann auch sich selber so immer mal wieder zu entlarven. Und das wünsche ich uns wirklich allen, alle, die in diesem System unterwegs sind, den Mut zu haben, auch mal von außen auf sich selber zu gucken und dann wieder einen Schritt zur Seite zu gehen und mit einem neuen Verständnis
weiterzumachen. Wunderbares Abschlusswort.
Ja, sehe ich auch so. Ich darf mich an der Stelle nur ganz herzlich bei euch bedanken. Toll, dass ihr hier gewesen seid und so offen und mit so vielen Anregungen auch nochmal auf die Fragen reagiert habt. Herzlichen Dank und alles Gute für euch. Bis bald.
Ja, vielen Dank. Ich danke auch.
Wir danken auch.
Ciao.
Ciao.